Und es wurde mir ein Rohr gegeben, einem Messstab gleich, und mir wurde gesagt, steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die dort anbeten. Aber den äußeren Vorhof des Tempels lass weg und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben. Und die heilige Stadt werden sie zertreten 42 Monate lang. Und ich will meinen zwei Zeugen Macht geben und sie sollen weissagen 1260 Tage lang, angetan mit Trauerkleidern. Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, so kommt Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, muss er so getötet werden. Diese haben Macht, den Himmel zu verschließen, damit es nicht regne in den Tagen ihrer Weissagung, und haben Macht über die Wasser, sie im Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit Plagen aller Art, so oft sie wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen kämpfen und wird sie überwinden und wird sie töten. Und ihre Leichname werden liegen auf dem Marktplatz der großen Stadt, die heißt geistlich Sodom und Ägypten, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Und Menschen aus allen Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihre Leichname 3 Tage und einen halben und lassen nicht zu, dass ihre Leichname ins Grab gelegt werden. Und die auf Erden wohnen, freuen sich darüber und sind fröhlich und werden einander Geschenke senden, denn diese zwei Propheten hatten gequält, die auf Erden wohnten. Nach 3 Tagen und einem halben fuhr in sie der Geist des Lebens von Gott. Und sie stellten sich auf ihre Füße und eine große Furcht fiel auf die, die sie sahen. Und sie hörten eine große Stimme vom Himmel zu ihnen sagen, steigt herauf. Und sie stiegen auf in den Himmel einer Wolke und es sahen sie ihre Feinde. Und zu derselben Stunde geschah ein großes Erdbeben und der 10. Teil der Stadt stürzte ein und es wurden getötet in dem Erdbeben 7000 Menschen und die anderen erschraken und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Das zweite Wehe ist vorüber. Siehe, das dritte Wehe kommt schnell. Herr Jesus Christus, wir beten dich an als unseren Gott und Herrn, als unser Haupt und unseren König, als unseren Meister und als unseren Hirten. Wir beten dich an als einen lebendigen Gott und beten zu dir mit den alten Worten, ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preist mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir. Und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Amen.
Immer wieder traten in den vergangenen 1900 Jahren Männer auf, die behauptet haben, sie wären die zwei Zeugen von Offenbarung 11. Wir haben ja gerade diesen Text gehört und ich nehme mal an, sie haben nicht viele Predigten bisher in ihrem Leben über die zwei Zeugen von Offenbarung 11 gehört. Aber schön ist ja, wenn man den Bibeltext hintereinander betrachtet, fortlaufend, dann kommt man auch an die Passagen, die man sonst gerne auslässt. Heute also das Thema der zwei Zeugen. Und ich sagte schon, es gab in der Geschichte der Gemeinde Jesu Christi immer wieder Männer, die das von sich behauptet haben. Ich denke, es war in der Reformationszeit 1521, wurde Melanchthon überrascht im Dezember, als zwei Männer aufgetreten sind, die sagten, ihnen wäre der Erzengel Gabriel erschienen. Er hätte das nahe Weltende angekündigt und sie wären nun die zwei Zeugen von Offenbarung 11. Martin Luther hat scharf reagiert, hat nicht nur sie, sondern auch andere schwärmerische Entwicklungen als falsche Propheten, als Rottengeister und Winkelprediger bezeichnet. Auch im letzten Jahrhundert gab es noch welche, die von Gemeinde zu Gemeinde gezogen sind, von Kirche zu Kirche, haben so komische Kartoffelsäcke angehabt, also hier waren sie nicht. Aber ich habe von einem Bruder gehört und der hat sehr gut reagiert. Der hat gesagt, wenn ihr wirklich die zwei Zeugen von Offenbarung 11 seid, dann wollen wir warten, bis ihr demnächst in Jerusalem sterbt und wieder aufersteht. Und dann wollen wir das tun, was ihr gesagt habt. Ist natürlich nicht so gekommen. Also schauen wir uns heute diesen Text an unter der Überschrift eine ganz spezielle Evangelisation. Ich muss ja immer wieder neu mit in die Spur nehmen der Offenbarung. Wir sind beim Posaunenblasen. Wir sind genauer gesagt zwischen der 6. und der 7. Posaune. Man könnte auch sagen Trompetenstöße. Als ich das so gehört habe, dachte ich, die Trompete und auch all die anderen, aber es ist ein wunderbares Instrument. Also das griechische Wort, das hier steht, meint ebenso auch die Trompete, aber Posaune hat sich einfach eingebürgert. Und wir haben gesehen, dass die Posaunenstöße nach der Schrift Alarm und Weckrufe sind. Sie signalisieren, der Herr kommt und mit ihm das Ende der Welt, wie wir sie heute kennen. Der Herr kommt. Das ist wie eine Fanfare. Nun, wir haben schon gesehen, man hört diese Posaunenstöße wohl im Himmel. Und auf Erden löst das gewisse Ereignisse aus, meist sind es Gerichtsereignisse. Und da kann man das sagen, was Jesus in seinen Erdentagen immer wieder gesagt hat, wer Ohren hat zu hören, der höre. Gott kann manchmal so deutlich reden und man hört es nicht. Und manche hören es nicht. Nun also, die 6 Posaunen sind geblasen, die 7. wird noch geblasen. Wir werden das beim nächsten Mal in dem Dienst über die Offenbarung sehen. Da kommt dann der Regentschaftsantritt Jesu Christi im Himmel. Und jetzt haben wir 2 Ereignisse, die uns die Offenbarung als Einschub zwischen der 6. und 7. Posaune schildert. Eins haben wir schon betrachtet, erinnern Sie sich noch an das Geheimnis Gottes, das zur Zeit der 7. Posaune dann vollendet ist. Das war die Gemeinde. Und dieses wunderbare Geheimnis, dass inmitten der schlimmsten antichristlichen Zeit, in der bösesten Zeit, der Herr sein Werk vollendet. Und wir haben gesagt, das ist auch bei uns so. In all den Schwierigkeiten, in all den Nöten, in all den Widerwärtigkeiten, in all den Begrenzungen, auch eigenen Fehlern und Schuld, schreibt der Herr seine Geschichte und vollendet. Nicht nur trotz, haben wir gesagt, sondern gerade auch in den Verhältnissen, die er uns hineingestellt hat. Und heute kommt nun also der zweite Einschub, das seltsame Auftreten von diesen beiden Zeugen. Ist ja schon irre, was da steht. Ich hoffe, Sie haben mitgelesen. Es ist so realistisch, so seltsam, was da alles, da taucht plötzlich ein Tempel auf, der wird vermessen. Die zwei Zeugen, die können Feuer speien, Himmel verschließen, Wasser in Blut verwandeln. Dann kommt so ein rätselhaftes Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt und die zwei tötet. Aber es ist nicht ihr Ende, sondern sie werden dann wieder lebendig und in den Himmel aufgenommen werden. Und das hat natürlich die Ausleger in den ganzen 2000 Jahren jetzt oder 1900 Jahren seit dem Abfassen der Offenbarung beschäftigt. Wer sind denn die beiden Zeugen von Offenbarung 19? Was ist ihr spezieller Auftrag? Wo und wann wirken sie? Und vor allem, was ist das für ein geheimnisvolles Tier, das da aus dem Abgrund kommt und das in der Offenbarung an verschiedenen Stellen dargestellt wird? Und wenn man so ein bisschen in die Auslegungsgeschichte hineinschaut, dann ging das in alle Richtungen. Kraut und Rüben. Also es gab sozusagen fast keine Erscheinung in der Kirchengeschichte, die man nicht irgendwie mit Offenbarung 11 und auch den zwei Zeugen in Verbindung gebracht hat. Ich will mal 2, 3 Dinge nennen. Also man hat neben personalen Verbindungen wie Elia und Henoch, die wieder kommen werden, auch gesagt, es ist der Franziskaner und Dominikanerorden. Man hat gesagt, es sind 2 große Wundermänner, das hat Albrecht Bengel gesagt. Man hat 2 Arten der Verkündigung darin gesehen, Verheißung und Evangelium und. Und das mahnt uns schon zur Vorsicht. Wenn es also auch bei den guten Auslegern in alle Himmelsrichtungen geht, dann muss man vorsichtig sein. Und das wollen wir auch tun. Und trotzdem wollen wir wagen, an diesen Text heranzugehen. Die erste Frage, die man natürlich klären muss, ist diese Textpassage allegorisch bildhaft zu verstehen oder personalwörtlich? Und ich denke, dass wir als schrifttreue Gemeinde einen hermeneutischen, also einen biblischen Auslegungsgrundsatz haben, dass wir die Heilige Schrift dort, wo es möglich ist, wörtlich nehmen. Wo es vom Kontext der Schrift möglich ist und wo es auch Sinn macht. Und deswegen neige ich auch hier dazu, hier bei den zwei Zeugen von real geisterfüllten Persönlichkeiten auszugehen, die in der letzten Zeit vor Jesu Wiederkunft auftreten und wirken werden. Aber wir wollen vorsichtig sein. Wichtig ist, und das habe ich Ihnen immer wieder gesagt, die Systematik, mit der man an die Offenbarung herangeht, die Systematik, die ich der Auslegung meiner Offenbarungsreihe zugrunde gelegt habe, und das seit vielen Jahren, inzwischen kann ich schon sagen, seit Jahrzehnten tue, ist die, dass uns die Kapitel 6 bis 19 die letzte Zeit vor der Wiederkunft Jesu zeigen. Deswegen komme ich auch gar nicht in die Versuchung, die zwei Zeugen irgendwo historisch, geschichtlich zu verorten, wie das geschehen ist. Man hat von Luther und Calvin gesprochen und solchen Dingen. Sondern die zwei Zeugen gehören für mich in die letzte Zeit, bevor Jesus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Also wir haben hier wohl zwei Judenchristen aus Israel, die in der ersten Hälfte der Jahrwoche, wir haben ja letzten Mittwoch darüber gesprochen, waren nun nicht alle da, aber das kann man leicht verstehen. Die Bibel bezeugt, dass es noch einmal letzte 7 Jahre geben wird, die besonders gefüllt sein werden, bevor unser Herr in Macht und Herrlichkeit kommt. Also wenn Sie mal hier so dieses Pult als die 7 Jahre nehmen, hier kommt der Herr in Macht und Herrlichkeit. Und hier beginnen dann die letzten 7 Jahre. Und die sind nach der Bibel 2 geteilt. Und nun sind wohl die 2 Zeugen mit ihrem Zeugnis in der ersten Hälfte einzuordnen. So wird es auch genau gesagt. 1260 Tage, mit anderen Worten, 3,5 Jahre haben sie ihr prophetisches Zeugnis in Israel, in Jerusalem. Kann ja keine andere Stadt sein, wo ihr Herr gekreuzigt wurde. Die geistlicherweise Sodom und Gomorra heißt, aber wo ihr Herr gekreuzigt wurde, ist eindeutig Jerusalem. Und da wird auch ein dritter Tempel da sein, der wird komischerweise vermessen, aber dann wird er noch einmal ein Stück weit preisgegeben. Die erste Hälfte haben wir dieses Zeugnis, die zweite Hälfte wird dieser Tempel zertreten, das wird die antichristliche Drangsalszeit sein, der Tag des Herrn, der Zorn Gottes und vor allem, Achtung, die Drangsal Jakobs. Gott warnt sein Volk, er warnt alle Menschen, aber er warnt in Sonderheit in Israel, in Jerusalem durch das Zeugnis der 2 Zeugen, die er auftreten lässt. Der Herr kommt bald und der Herr ist nicht irgendeiner euer Messias, sondern es ist Jesus von Nazareth. Kehrt um, das Gericht naht, der Zorn Gottes ist da. Es gibt nur eine Arche Noah, in Anführungszeichen, und die ist Jesus. Das ist ihr Dienst. Und wenn sie ihr Zeugnis beendet haben, dann beginnen die letzten schrecklichen 3,5 Jahre, die uns dann auch in der Zornschalenzeit der Offenbarung dargestellt werden. Nun, das Seltsame ist, dass sie ja auch umgebracht werden, die 2 Zeugen. Das Tier, die Bestie, Therion, das kommt aus dem Abgrund wieder. Es ist ein großes Wunder, dass da offensichtlich der Teufel in der Endzeit bewirken kann, dass er jemand aus dem Totenreich wiederkommen lässt. Wir werden bei Offenbarung 13 noch ein bisschen genauer darauf eingehen, nur so viel jetzt, dass es dann heißt, das Tier, das dann aus dem Totenreich wiederkommt, da staunte die ganze Erde hinter dem Tier her. Das führt zur Anbetung des Teufels in der Personifikation des Antichristen. Steigt aus dem Abgrund, das haben wir doch schon mal gehabt. Das haben wir schon mal gehabt. Und zwar am Anfang des 9. Kapitels bei der 5. Posaune, wo ein Engel vom Himmel herabsteigt und diesen Abgrund, diesen Abyssus, den Deckel wegnimmt. Die sind jetzt noch versiegelt. Die können noch nicht raus, diese Heuschrecken-Dämonenheere mit ihrem Finsternisfürsten an der Spitze Abaddon. Und aus diesem Abyssus, aus diesem Abgrund steigt auch das Tier Mitte der Jahrwoche, genau beim Mikrofon, haben wir extra so angebracht hier, und beseitigt, tötet die 2 Zeugen. Und wie hasserfüllt die Menschheit sein wird in diesen Tagen. Das sehen wir auch daran, Bruder Andreas Schäfer hat es beim Lesen auch schön betont, sie freuen sich darüber. Das müssen Sie mal vorstellen, was für eine Perversion. Da werden 2 Menschen umgebracht, man verweigert ihnen sozusagen das Letzte, was ja auch im Schlachtfeld, selbst wenn man Krieg geführt hat, war das sozusagen das, was man immer ermöglicht hat, dass man noch den Gegnern, vielleicht auch den Besiegten, die Ehre gegeben hat, dass sie ihre Toten beerdigen können. Aber selbst das bleibt aus Hass und er bleibt aus Hass bei den 2 Zeugen. Sie bleiben auf den Straßen von Jerusalem liegen. Weltweit wird das übertragen. Alle sind froh, dass die Plagegeister weg sind und die Menschen machen sich Geschenke. Ja, wir werden eine Zeit erleben voller Wunder, Zeichen. Paulus warnt uns in der sogenannten Paulus-Apokalypse 2. Thessalonicher 2, dass auch der Teufel jede Machttat mit Zeichen und Wundern der Lüge vollbringen kann und so auftreten kann. Nun, ich lehne mich jetzt ein bisschen auf dem Fenster, aber ich würde jetzt nicht sagen, es kann nicht anders sein, aber ich neige dazu, bei aller Vorsicht, die ich auch durch die Auslegungsgeschichte jetzt schon angedeutet habe, dass die zwei Zeugen Mose und Elia sind. Hä? Würden Sie sagen, das gibt's doch gar nicht. Die Vögel sind doch schon seit ein paar tausend Jahren weg. Aber Sie wissen ja, wenn Sie Ihre Bibel kennen, irdisches Lebensende ist nicht gleich Existenzende. Das lehrt die Bibel an keiner Stelle. Und Mose und Elia waren auch die beiden, Sie erinnern sich vielleicht bei den Evangelien, die schon beim ersten Kommen Jesu eine Rolle gespielt haben. Da haben wir die Geschichte auf dem Berg der Verklärung, Mose und Elia. Auch die Zeichen und Wunder, die die zwei Propheten mit ihren Gerichtsschlägen wirken können, erinnert doch stark an den Dienst der beiden im Alten Testament. Der Herr sagt auch in Lukas 13, Vers 33, es geht nicht an, dass Propheten außerhalb Jerusalem umkommen. Er sagt es im Prinzip und in erster Linie auf sich selber bezogen, denn er ist der Prophet wie Mose, angekündigt, 5. Mose 18. Aber Mose war auch Prophet und Elia. Und die beiden sind ja nicht in Jerusalem umgekommen. Wir haben die Geschichte am Berg Nebo mit Mose, Leichnam, den man nicht gefunden hat. Und wir haben natürlich die Himmelfahrt des Elia. Aber ich behaupte, die zwei werden am Ende wieder da sein und dann auch in Jerusalem umkommen. Das Kommen Elias ist ja auch in Maleachi 3 oder nach manchen Übersetzung in Maleachi 4 vorhergesagt, deswegen auch das Judentum am Sederabend immer ein Plätzle freilässt und den Becher, falls Elia kommt. Warum gerade Mose und Elia? Mose ist der Repräsentant der Tora des Gesetzes und Elia gilt im Judentum als der Prophet par excellence. Und so bezeugt, ich komme nochmal auf meine erste Hälfte zurück, Gott seinem Volk durch das Gesetz und die Propheten, Jesus ist der Messias. Allein in ihm ist Heil und Hoffnung. Das ist das Zeugnis. Die beiden Hauptvertreter, nur wer sich bei Jesus birgt, kommt durch diese Endzeit. Es ist so eine Art Bußruf. Ich habe ja überschrieben, eine ganz spezielle Evangelisation. Nicht, dass Sie dann Andreas Schäfer jetzt ansprechen und sagen, du, also mir ist jetzt heute Morgen klar geworden, wir müssen mehr Power in unseren La Höhe 1700 Gottesdienst bekommen. Guck mal die zwei Zeugen, was da alles los ist. Und wenn wir so hantieren würden, dann würden auch die Menschen richtig zum Glauben kommen. Das ist eine ganz spezielle heißgeschichtliche Situation und ihr Dienst ist eher ein Bußruf im Sinne eines alttestamentlichen Propheten. Es erinnert auch stark an den Elia des Neuen Testaments, an Johannes den Täufer, der sagt, kehrt um, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahegekommen. Und das sagen die zwei auch. Bald kommt das Ende, der Zorn Gottes über alle Gottlosigkeit. Und bald kommt der Herr und sein ewiges Reich. Beugt euch, kehrt um, gebt ihm die Ehre. Das ist die Aussage, die die beiden treffen. Sie sind angetan mit Bußkleidern oder Trauerkleidern, beide stimmt. Das geht zurück auf das Alte Testament. Man hat zum Zeichen der Trauer oder der Buße so, ja was, wirklich so was Sackähnliches getragen, ein grobes Gewebe, meist aus Ziegen- oder Kamelhaar. Und sie werden genannt die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter. Das geht ein bisschen auf Sacharja 4 zurück, wollen wir nicht näher beleuchten. Da ist es ein bisschen variiert jetzt hier im Neuen Testament. Aber was wir beachten wollen, Öl und Leuchter, da müsst ihr gleich einleuchten, da müsst ihr gleich zünden bei uns. Warum? Ein Leuchter soll Licht geben. Und das ist also sozusagen die bildhafte Beschreibung des Dienstes der zwei Zeugen in dieser ersten Hälfte der Jahrwoche, in diesen ersten 1260 Tagen. Sie sollen Licht von oben geben, in dunkler Zeit. Das ist ihr prophetischer Dienst. Licht von oben. Und nur im Licht Gottes erkennt man sich und die Wahrheit. Man braucht das Licht Gottes, Öl des Geistes und den Leuchter Gottes. Es ist absolut logisch, dass sie mit ihrem Wirken und machtvollen Einstehen dem Antichristen ein Dorn im Auge sind. Aber denen wurde kein roter und wird kein roter Teppich ausgerollt. Als ich jetzt vor ein, zwei Wochen in Berlin war, hatte ich mich mit einem Bruder am Potsdamer Platz verabredet. Wir konnten gar nicht durch das Sony Center marschieren, denn da war so ein 40 Meter langer roter Teppich ausgelegt. Ich bin nicht in die Versuchung gekommen zu denken, das gilt jetzt mir. Eine Bühne mit Fernsehkameras und Foto und Journalisten und so weiter, bis wir mitbekommen haben, das ist die Filmpremiere gewesen mit Jan-Josef Liefers und anderen Schauspielern und war ein Riesenaufmarsch. Ich muss so denken, als die da durch dieses Blitzlichtgewitter gegangen sind und beklatscht und bestaunt wurden, bald wie die Affen im Zoo, hätte ich gesagt, ja, aber als die da so durchgegangen sind, da ist auch schwer, dass du da als Mensch auf dem Boden bleibst, wenn du so praktisch ins Rampenlicht und auf den Schemel gehoben wirst. Den beiden wird kein roter Teppich aus. Die werden gehasst. Und interessant, wie die Schrift das formuliert, Vers 7, wenn sie mit ihrem Zeugnis fertig sind. Bei allem Hass und allem Bestreben der widergöttlichen Mächte ist doch Gott, der dem Regiment sitzt, auch in deinem Leben. Wenn sie mit ihrem Zeugnis fertig sind, das bestimmt Gott, das bestimmen nicht die, dann gibt Gott, erst dann gibt Gott grünes Licht, jetzt dürfen sie an sie heran. Vorher müssen sie ihren Last Call haben, wie bei Nebukadnezar. Last Call auf dem Flughafen, ich habe das bei meinem letzten Flug gar nicht aufgepasst, kann sein, bei nationalen Flügen gibt es gar keinen Last Call, oder macht man das gar nicht mehr? Also ich habe nichts gehört, aber früher jedenfalls gab es das, oder ja, manchmal auch heute noch, Last Call for Flight Number sowieso. Also letzter Aufruf für Flugnummern sowieso. Und dann müssen Sie sich recht schnell beeilen, entsprechend ans Gate zu kommen, sonst fliegt die Maschine ohne Sie ab. Letzter Ruf zu Flugnummer sowieso. Und Nebukadnezar hat ja so einen Last Call bekommen. Und der Daniel, ein Mann Gottes, sagt, König, brich mit deinen Sünden. Aber hat nicht drauf gehört und dann kam das Gericht Gottes über ihn. Nach 12 Monaten. Und hier haben wir sozusagen einen endzeitlichen Last Call. Jetzt wird es dann sehr, sehr ernst. Jetzt kommt nichts mehr dazwischen vor dem Gericht Gottes. Last Call. Aber sie dürfen ihn bis zum Ende, die ganzen 1260 Tage haben. Und dann kommt dieses Tier, wird mit ihnen streiten, was bisher unmöglich war, denn sie hatten Vollmacht von oben. Power. King James Übersetzung hat Power, deswegen habe ich vorher von Power gesprochen. Die hatten Power von oben, Gericht auch zu üben, Plagen auszusprechen. Und die, die sie töten wollten in den 1260 Tagen, die mussten selber umkommen. Aber jetzt sind sie die Unbezwingbaren bezwingbar geworden, weil ihre Zeit auf Erden abgelaufen ist. Da darf sie umbringen. Und die Antwort Gottes, das will ich noch kurz beleuchten, ist ein Erdbeben in Jerusalem. Das aber eine positive Frucht hat, das heißt dann in unserem Text, dass es Furcht vor dem Gott des Himmels geben wird und dass Verherrlichung sein wird. Das heißt, da bricht jetzt in Jerusalem eine Erweckung aus. Es ist der Beginn der geistlichen Wiedergeburt Israels in der Mitte der Jahrwoche, die zur nationalen geistlichen Wiedergeburt Israels am Ende der Drangsal Jakobs führen wird. Hier beginnt es. Jerusalemer gehen der nationalen Buße Israels voran. Aber die Masse, sie verstockt sich, sie hasst die zwei Zeugen, sie lehnt das Wort vom Kreuz ab. Sie will nicht, dass dieser über uns herrscht. Das haben wir schon mal wo gelesen. Das ist das, was manche gesagt haben, die meisten gesagt haben, auch beim ersten Kommen Jesu. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. So werden die Menschen das auch am Ende der Tage wieder sagen. Weil ich Berlin angesprochen habe, bei 3 Wochen oder was, war der Marsch für das ungeborene Leben in Berlin. Und ich habe mit jemandem gesprochen, der dabei war. Sagt, dieses Jahr ging es gut ab. Es waren so 2.000-3.000 Leute und so. Aber wenn Sie das so ein bisschen verfolgt haben, die letzten Jahre, was haben sich da Menschen, Geschwister anhören müssen? Hass erfüllt. Dann meist linksautonome Radikalinskis am Straßenrand. Menschen, das muss man sich mal vorstellen, Menschen, die sonst absolut für Freiheit und Toleranz und Meinungsfreiheit und all die Dinge eintreten. Aber dass jemand für das ungeborene Leben schweigend nur mit Kreuzen durch Berlin marschiert, das halten sie nicht aus. Und sie haben zum Teil die schlimmsten Sprüche ihnen zugeworfen. Und wenn die Polizei in den letzten Jahren nicht dazwischen gewesen wäre, dann wären die auch handgreiflich geworden. Hass, unerklärlicher Hass. So hassen sie die zwei Zeugen. Aber es gibt dennoch eine reiche Frucht, glaube ich. Wir haben über die 144.000 und die große Volksmenge von Offenbarung 7 schon gesprochen. Und Gott bestätigt ja auch wie bei seinem Sohn die beiden Zeugen in dem, was er mit ihnen macht nach den 3,5 Tagen. Deutlicher kann ja Gott in Jerusalem nicht reden. Die lassen die liegen. Was erwartet man? Dass die nun zerfallen, dass die nun verrotten so langsam da, so schrecklich das Wort auch ist. Und stattdessen kommt Geist des Lebens, Geist von Gott in sie und Gott nimmt sie zu sich. Das ist ja das deutlichste Reden. Was sollen wir mit so einem Text anfangen? Ich habe diesen zweiten Teil überschrieben, prophetisch reden und Zeugnis geben trotz Gegenwind. Die zwei Zeugen, die haben ja ihren Dienst gehabt in tiefster Finsternis oder werden ihn haben in einer dämonisierten Welt, wo das Licht und die Wahrheit vielfach abgelehnt wird. Und auch wir haben heute einen Zeugendienst, einen prophetischen Dienst in einer zunehmend dunkler werdenden, dem Untergang und dem Gericht entgegentaumelnder Welt, Licht und Salz und damit Zeugen Jesu zu sein, dort, wo der Herr uns hingestellt hat, prophetisch zu reden. In ihr Ninive schickt der Herr sie und mich in Mainz. Wir haben vor einigen Wochen ja das Büchlein Jona mal wieder betrachtet. Und da gibt es eine ganze Reihe von Wundern. Fischbauchwunder, vielleicht das bekannteste. Aber auch das Wunder, wo ausgerechnet ist das größte Wunder im Büchlein Jona, dass eine ganze Stadt umkehrt. Aber es gibt noch ein weiteres Wunder, das wirklich erwähnenswert ist. Das ist nämlich, dass Gott diesen Jona nicht durch irgendeinen anderen ersetzt. Wenn Sie das Büchlein Jona genau anschauen, von den 4 Kapiteln geht es ja 3 Kapitel nur um den bockigen, widerspenstigen Propheten, der nicht will, was Gott will. Stimmt's? Und nur im 3. Kapitel, aber selbst da möchte ich fast sagen, nur halbherzig, allerdings durch Gottes Gnade mit durchschlagendem Erfolg, ist er in seinem Dienstbereich. Davor bockt er und danach bockt er. Aber Gott, und das ist ein Wunder, nimmt keinen anderen. Was ist Gott geduldig mit dem Jona? Eigentlich hätte man sagen sollen, wenn der schon sterben will, dann lass den größten Raubfisch der Tage, jener Tage kommen und schnapp, dann ist die Sache auch erledigt und berufen anderen. Gibt genug in Israel. Aber nein, was Gott für einen Aufwand treibt mit dem Sturm und mit dem Fisch und all diesen Dingen, um diesen Mann in sein Ninive, in sein Auftragsgebiet zu bringen, um dort Zeugnis zu geben, prophetisch zu reden. Dort will er ihn haben. Und so haben wir unser persönliches Ninive, wo wir unser Zeugnis haben sollen. Dort schickt der Herr keinen anderen hin. Das ist deine Aufgabe, in deiner Familie, in deiner Verwandtschaft, in deinem Kollegenkreis, in deiner Nachbarschaft. Der Herr sagt bei der Berufung des Jesaja, wen soll ich senden? Lesen Sie es mal nach, Jesaja 6. Jesaja sagt nicht gleich, mich, wen sonst? Er sagt vorher, als er die Herrlichkeit des Herrn sieht, Herr, ich vergehe. Ich bin schwach, ich bin elend, ich bin ein sündiger Mensch. In deinem Licht, ich kann nicht bestehen. Aber ein Engel stärkt ihn. Und dann stelle ich mir das so vor, der Herr fragt, wen soll ich senden? Und er sagt so ganz klein und demütig, sende mich. Und so geht es mir manchmal und so geht es Ihnen wahrscheinlich auch manchmal. Man hält sich doch nicht für würdig, Bote des großen Herrn zu sein. Kennen Sie die Anfechtung, das Infragestellen der Aufgaben des Dienstes, die man hat? Dass man sich dann neu gestärkt vom Herrn durchringen darf. Ganz klein, aber doch, Herr, sende mich. So will Sie der Herr in Ihr Ninive senden. Niemand anders. Sie will er senden, dass Sie in Ihrem Ninive, in Ihrer Umgebung, dort, wo der Herr sich hingestellt hat, Zeuge Jesu sind und prophetisch reden. Oh, jetzt wird es gefährlich. Es gibt ja manche im Gottesdienst, die spitzen immer nur auf die gefährlichen Passagen, also die müssen jetzt aufpassen. Die passen nämlich auf, ob auch alles korrekt gesagt wird. Das ist an für sich eine schöne Eigenschaft, aber soll für den ganzen Gottesdienst gelten. Ja? Prophetisch reden, das ist gefährlich. Das ist eine gefährliche Sache. Soll ich jetzt auf die freche und ungläubige Nachbarschaft Feuer vom Himmel fallen lassen? Oder sie zumindest vom Regen abschneiden, damit ihre Tomaten und Radieschen, mit denen sie immer so angeben, vertrocknen und nichts werden? Das ist prophetisch reden, prophetischer Dienst. Das wird uns ja gefallen, wenn wir so dreinschlagen könnten, ja? Wer nicht spurt, du hast nicht anders gewollt, zack, eins auf die Mütze. Da werden die anderen schon sich sputen, wenn wir was sagen. Aber wir müssen sehen, dass der Apostel Paulus ein Wort nennt, über das so gut wie nie gepredigt wird, weil wir immer aus Angst vor dem Missbrauch die negative Abgrenzung vornehmen, aber nie die positive Seite. Und Paulus meint dieses Wort nicht als negative Abgrenzung in erster Linie, sondern als positive Seite. Er sagt nämlich, seid Zeloten der prophetischen Rede. Eifer. Eifert danach, prophetisch zu reden. Mit allen Fasern eures geistlichen Dienstes und Lebens streckt euch danach aus. Das hat ja wohl kaum einer von uns bisher getan. Prophetisch reden. Ich lese uns das: Strebt nach der Liebe. Bemüht euch um die Gaben des Geistes. Am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Das wird klarer, wenn wir sehen, dass prophetisch Reden nicht spektakuläre Zukunftsvorhersage oder das Vorbringen von speziellen Geheimnissen Gottes ist, sondern prophetisch Reden meint nach dem Neuen Testament Reden von Gott her, einen Menschen in die Gegenwart Gottes stellen, göttliches Licht als Sprachkanal, als Geisteskanal in das Leben zu bringen, jemand in die Gegenwart Gottes stellen. Ich habe es schon manches Mal gesagt, aber ich sage es gern noch einmal: Vor jeder Verkündigung bete ich auch um prophetische Rede. Ich kann mir viel zu Hause zurechtlegen. Ich kann versuchen, bestimmte Auslegungsregeln zu beachten. Ich kann versuchen, das abzusichern und alles. Aber das Entscheidende muss jedes Mal neu geschehen durch die Gnade Gottes, durch die Gegenwart Gottes, dass das Wort trifft, dass das Wort zündet, dass die Herzen bewegt werden. Das kann man nicht machen. Und deswegen ist es auch nicht Aneinanderreihen von Wahrheiten und Richtigkeiten, sondern etwas, wo es darum geht, dass der Geist Gottes das ewige Gotteswort konzentriert und konkretisiert ins eigene Leben, und dann trifft es wie ein Donnerstrahl. Ich hoffe, das erleben Sie immer wieder. Ich habe das schon manches Mal erlebt. Unseren Bruder Manfred Mössinger sehe, ich weiß noch gut, ist über 20 Jahre her, da hat er über etwas gesprochen. Ich dachte immer, der gute Mann meint mich. Woher weiß er das? Der meint genau mich. Ich saß wie festgenagelt auf meinem Sitz. Das ist prophetische Rede. Bin nachher zu ihm hingegangen, habe mich gar nicht im Auge gehabt. Aber es war von Gott. Der meint mich. Das Wort, das trifft. Das nur von dem kommen kann, der das Verborgene der Herzen kennt. Das brauchen wir am Krankenbett. Das brauchen wir in der Seelsorge. Das brauchen wir in der Verkündigung. Nur Gott durchschaut die Dinge. Und Gott weiß, welches Wort nötig ist. Prophetisch reden. Und dafür und danach sollen wir uns ausstrecken und ringen. Nicht bla, bla, bla. Nicht oberflächliches Reden. Nicht billiger Trost. Nicht billiges Vertrösten. Sondern Rede von Gott. Zeuge Jesu Christi, dort, wo wir hingestellt sind. Nun kann manchmal auch das Schweigen prophetisches Reden sein. Wir haben vor einigen Wochen die Auslegung, also so mal ein bisschen im Schnelldurchgang, von Dr. Hartmut Schmidt über den über das Buch Hiob gehabt. Ausgezeichnet, kann ich nur empfehlen, sich diese Vorträge einmal zu besorgen. Und da wird ja so deutlich, ich meine, die drei Freunde, Eliphas und so weiter, die anderen zwei Pappkameraden. Zunächst mal war es ja wunderbar. Das war so lange wunderbar, solange die drei die Klappe gehalten haben. In dem Moment, wo die den Mund aufgemacht haben, wurde es schräg und schräger und schräger. Auch Schweigen kann Reden Gottes in ein Leben sein. Und diesen Dienst des prophetischen Redens in der Liebe Christi braucht die Welt und braucht die Gemeinde. Das Wort, das trifft, der Treffer, der sitzt, das Wort von Gott, der liebevolle Zuspruch, der Trost, der ankommt und Herzen erreicht und weich macht. Die Warnung Gottes, die sitzt und das Gewissen schlagen lässt. Die Mahnung, die aufhorchen lässt. Eben Leuchter sein, bei aller Schwachheit. Licht geben, dort, wo der Herr uns hingestellt hat. Das Wort, wenn es in Vollmacht gesprochen wird, trifft auch die, die nicht hören wollen. Wo Wort Gottes in Vollmacht gesagt und gehört wird, da geschieht immer etwas. Wir haben in der Bibel die seltsame Formulierung: und das Wort des Herrn geschah. Ich weiß ja nicht, wie Sie miteinander reden, aber ich vermute nun nicht, dass die Frau zum Mann oder der Mann zur Frau sagt. Jedenfalls meine Frau tut es nicht und ich tue es auch nicht. Und das Wort der Annegret geschah zu mir. Da würde ich sagen, ich glaube, man muss mal fiebersenkende Medikamente nehmen. Ja? Das Wort des Herrn geschah, heißt allerdings. Denn wenn das Herrn Wort gesagt wird, dann geschieht was. Man ist nie derselbe. Entweder man geht eine Etage im Verstockungsgrad nach unten oder man geht in der geistigen Entwicklung nach oben. Es ist nie, nie mehr derselbe, den das Wort Gottes erreicht hat. Pfarrer Vollmer hat gesagt, wenn Sie danach die Türen schmeißen, ist recht. Nun gut, das ist ein bisschen extrem, man braucht nachher nicht die Türen schmeißen, um zu zeigen, dass Sie mit der Predigt was anfangen konnten oder machen Sie ganz leise zu, um zu sagen, es war doch nichts. Aber er wollte damit sagen, es muss bewegen, es muss auch herausfordern. Und noch provokanter, das, was ein Verkündiger gesagt hat, er hat gesagt, auf die Frage, wie es in der Versammlung in einem bestimmten Ort geht, fragt er, kommen welche dazu? Ja, wunderbar, das ist doch das Zeugnis des Glaubens, wenn Menschen angezogen sind, zum Glauben kommen und so weiter. Aber der zweite Teil seiner Frage, wie es der Versammlung geistlich geht, mutet schon seltsam an. Er sagt, bleiben auch welche weg? Hä? Das soll der Ausweis der Wirkung des Geistes Gottes sein? Ja, denn das Wort scheidet. Bei Jesus gab es eine ganze Reihe von Menschen, die weggegangen sind. Nehmen Sie nur Johannes 6, die Brotrede. Da haben selbst die Jünger gedacht, das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein. Die hatten wir ja schon als Fans und im Twitter-Account und bei Facebook, die waren alle schon im Kasten. Die hätten alle auch schön gespendet. Und nun diese Rede, ach, das tat weh. Wollt auch ihr gehen? Wort Gottes fordert zur Entscheidung heraus. Wort Gottes ist Herausforderung. Wort Gottes will den Menschen bewegen. Ist klar, diesen Dienst können wir nicht in eigener Kraft tun, sondern wir brauchen Vollmacht. Und wir müssen selber in der Gegenwart Gottes stehen, das Ohr am Mund Gottes haben. Wir müssen hellwach sein bei Gott und für die anderen. Um Licht zu geben, muss man selber Licht haben. Um Durchblick zu geben, zu verschaffen, muss man selber durchblicken. Wer selber schläfrig und müde und eingeschlafen ist, kann auch niemand wachrütteln und wach werden lassen. Klar, versuchen Sie mal einem Schlafenden etwas zu sagen. Ich habe ja schon mal berichtet von unseren ehelichen Gesprächen im Ehebett und irgendwann rede nur noch ich, so ist es dann manchmal. Ja, und dann stelle ich fest, meine Frau hat vor 5 oder 10 Minuten hat sich verabschiedet, ja. Ich denke auch, das Wachsein, das ist so eine Eigenschaft, die auch Ausdruck höchster Aufmerksamkeit und Wachsamkeit zum Ausdruck bringt. Das ist das Schlimmste beim Militär, wenn Sie in der Wache einschlafen. Sehr streng bestraft, ist klar. Wirklich ein Kriegsfall kann das Leben kosten, wenn die Wache pennt und der Feind kommt. Nur wer selber hellwach ist, kann andere aufwecken. Und so hängt das in seinem Ninive prophetischen Dienst und Zeugendienst tun mit der Wachheit zusammen, mit dem Hellwachsein. Und da ist die Frage, bin ich wach oder schlafe ich geistlich gesehen? Man kann körperlich, seelisch, politisch, kulturell, beruflich hellwach sein, aber geistlich schlafen. Kann Gott, so könnte eine der Prüffragen lauten, noch mit mir reden? Spricht die Bibel, spricht die Predigt mich noch an? Sicherlich, es gibt manchmal auch ein Senderproblem, das gebe ich zu. Bei der Bibel nicht, aber bei der Predigt. Manche Predigt ist schwer dann. Aber wenn die Predigt sie nicht mehr bewegt, grundsätzlich, egal wer spricht, dann müssen Sie einmal prüfen, ob Sie wirklich geistlich wach sind, ob Sie ein geistliches Sensorium haben, ob Sie ein geistliches Ohr haben, ob Sie geistlich wach sind und interessiert sind. Nehme ich die Impulse Gottes noch auf? Ich erinnere mich, vor über 25 Jahren bin ich mit dem Nachtzug nach Spanien, Tarragona gefahren, südlich von Barcelona. Und waren in der Nacht in Frankreich unterwegs, Lyon und so weiter. Portbou musst du ja dann umsteigen. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, weil der Spurwechsel, die Spanier hatten engere Spurbreiten. Und ich weiß noch, bei Lyon, da stieg so, oder vor Lyon stieg so ein französischer Wehrpflichtiger zu und der Mann muss ungeheuer müde gewesen sein. Da habe ich später nie wieder gesehen, wie der schlafen konnte. Und zwar mit, ich weiß es nicht machen, sonst schlage ich den Kopf hier auf, aber mit so weit vorn übergebeugtem Oberkörper und dann kreiste der, ich kriegte kein Auge mehr zu, ich musste immer gucken, das hielt ich nicht für möglich. Also kurz vor meinem Bodenaufschlag hat er dann doch mal kurz, aber ansonsten, und dem hätten sie sagen und erzählen können, was sie wollen, der hätte das nicht wahrgenommen. Er war tief im Schlaf, tief müde. Und so gibt es geistliche Schlafmützen. Geistliche Schlafmützen, geistliche Schlaftabletten, die schlafen nicht nur selber, sondern die machen auch alle anderen um sich her müde. Und es gibt auch andere. Es gibt Menschen, in deren Gegenwart sie geistlich angesprochen sind, herausgefordert sind, wach werden. Zu denen sollten wir gehören. Nur ein Wacher kann den prophetischen Zeugendienst tun. Und dann hat man auch Interesse. Das beste Beispiel sind ja immer die eigenen Kinder, jedenfalls in dem Zusammenhang. Wenn irgendwas mit den Kindern ist, gestern hatten wir einen guten Missionsvortrag von der Carmen-Mission, und dummerweise jetzt in Anführungszeichen, hat der Bruder auch etwas von Tansania gesagt und vom aufkommenden Islamismus, und dass da ein Bischof einen Anruf, während er dort war, bekommen hat, dass die Kirche gerade niedergebrannt wurde. Da hat es bei mir schon ein bisschen mal so gemacht, denn meine Tochter ist ja gerade in Tansania. Da ist man dann plötzlich persönlich betroffen, hellwach. Adrenalin. Das Vaterherz ist aufgewacht. Und schnell runter, da eingreifen, mich wie ein Löwe über meine Tochter schmeißen. Naja, es ist jetzt nicht so dramatisch, aber ich will nur sagen, wenn es an die Kinder geht, da sind wir plötzlich wach. Da ist alle Fasern sind ausgegangen, ist was zu tun, ist was zu telefonieren, ist was zu machen. Und so sollte aus Liebe unser Dienst auch geistlich sein. Unser prophetischer Dienst. Wer prophetisch einen Dienst wahrnehmen will, der sollte hellwach sein. Ich behaupte sogar, dass geistlich Wachsein hängt mit unserem geistlichen Reifegrad zusammen. Ist Maßstab für unser geistliches Leben. Schauen Sie, das Wachsein hat göttliche Qualität. Es steht nicht geschrieben, aber ich vermute, im Himmel wird nicht geschlafen. Was glauben Sie? Ich glaube, dass wir später mal nicht schlafen, weil auch unser Leib das gar nicht braucht. Gott schläft dich. Einmal heißt es ausdrücklich, Psalm 121, Vers 4, siehe der Hüter Israels, heute Abend ist ja Psalm 121, siehe der Hüter Israels, nicht schlummert, noch schläft er. Gott schläft nicht, zum Glück. Stellen Sie mal vor, Sie sind in großer Not oder Gefahr und Sie schreien zum Herrn, aber er schläft. Das macht ja Elia, den Baalspriestern, das macht er ja, das ist ja Sarkasmus, das ist ja Ironie Gottes. Ruft noch ein bisschen lauter, vielleicht schläft euer Gott gerade. Der Hüter Israel schläft nicht. Er ist da, hellwach, hellwach und interessiert. Das ist Liebe. Und wir können wach bleiben, indem wir an dem bleiben, der der Wache ist. Und über andere zu wachen, auf sie Acht haben, hängt mit diesem prophetischen Zeugendienst zusammen. Hellwach werden, wach sein und so von Gott her in das Leben von anderen Menschen zu reden. Der Apostel Paulus hat in 1. Timotheus 3, Vers 1 ein Wort, das sicherlich an die Gemeindeleiter und an den Leitungsdienst gerichtet ist, das aber im weiteren Sinn allen Glaubenden gilt. Wenn jemand einen Schnarcherdienst hat, nö. Wenn jemand einen Aufseher, einen episkopalen Dienst hat, einen Dienst des Achthabens auf den anderen, einen Dienst, wo er hellwach sein muss, das Ohr am Mund Gottes haben muss und interessiert sein muss, was macht denn mein Bruder, meine Schwester, was ist mit meinen Nachbarn los, warum läuft die denn rum mit dem Gesicht am Boden, ich muss erstmal dafür beten, aber was soll ich sagen, Herr, soll ich was tun? Wenn jemand einen Aufseherdienst hat, der begehrt ein ideales, ein wunderschönes Amt. Dienst. Amt führt schon die falsche Spur. Ein ideales Werk. Heute würde, ein bisschen übertragen man sagen, wenn jemand das will, so einen Dienst des Achthabens und das prophetisch reden wollen, als Zeuge Jesu und das Leben von anderen Menschen, das ist eine super Sache. Das ist klasse. Finde Gott gut. Und so dürfen wir zum Abschluss festhalten, dass wir einen Auftrag haben, wie es der Herr formuliert, der erhöhte Herr im Sendschreiben zu Sardes. Das war ja eine schlafende, sterbende Gemeinde. Der Herr sagt nicht, hört mal her, am besten ihr geht da raus, macht noch das Licht aus, das merken die ja sowieso nicht. Sondern der sagt, werde wach und stärke das andere, das sterben will. Werde hellwach, bezeuge Jesus, einer dem Untergang entgegengehenden Welt mit prophetischem Reden aus liebendem Herzen. Sei selber ganz nah am Herzen Jesu, dann bleibst du wach. Und in dieser Interessiertheit aus Liebe, in diesem hellwach und besorgt sein und in deinem episkopalen Dienst darfst du auch zeugnishaft und prophetisch in das Leben von Menschen reden. Das darf man immer wieder erleben, bei allen Fehlern und Sünden und Schwachheiten. Das ist etwas, was mein Herz tief erfreut. Tief erfreut. Wenn ich feststelle, da hat Gott gewirkt. So haben wir also gesehen, den Dienst der zwei Zeugen. Wir haben den Aufruf Gottes in unser Leben gesehen. Werde wach. Jetzt bin ich wach. Jetzt bin ich wach. Ich sehe die Not. Ich sehe die kommende Katastrophe. Ich will warnen, helfen, retten, will Licht von oben geben. Hellwach bleiben. Es ist höchste Zeit, dass wir unsere persönlichen Posaunen in unserem Ninive blasen. Amen. Lieber himmlischer Vater, du hast in unser Leben jetzt auch gesprochen. Du hast uns ermahnt, hellwach zu sein, aufmerksam zu sein, bei dir zu sein, sich nah an dich zu halten, an dir festzuhalten, in dir zu bleiben. Und du hast uns auch gezeigt, dass wir diesen Dienst haben, dort, wo du uns hingestellt hast, Licht zu geben, Licht und Salz zu sein und auch hineinzureden in das Leben und in die Wirklichkeit der Menschen um uns her. Du sendest uns, wie du deinen Sohn gesandt hast. Wir dürfen deine Zeugen sein. Und nun weißt du auch, wo Dinge sind, die diesem Zeugendienst, diesem prophetischen Dienst im Wege stehen. Wo der Fluss gehemmt wird von dir, deinem Herzen zu unserem Herzen. Das, was du uns da auch aufzeigst, das schenkt, dass wir das konsequent wegräumen lassen durch deinen Geist. Dass wir die Dinge, die nicht taugen und die diesen Lebens- und Zufluss hemmen, ins Licht stellen, damit es Licht wird. Und du weißt, wie sehr diese Welt ein Wort der Liebe und des Zuspruchs und der Hoffnung braucht, auch dort, wo du uns hingestellt hast. Und nun lass uns solche sein, die etwas ausstrahlen, auch von deiner Herzenswärme, von deinem Erbarmen über diese Welt, von deinem Ich lass diese Welt nicht, aber auch etwas von dem Ernst, der damit verbunden ist, wenn man dich missachtet und nicht deine Wege gehen will. Und so danken wir dir für diesen Gottesdienst. Wir legen den Sonntag dir noch hin und auch die kommende Woche. Und ich bitte dich besonders für die, die in schweren Verhältnissen stehen und verzagt sind, vielleicht sogar verzweifelt sind. Du bist in den Schwachen mächtig und du bist in Sonderheit ein Gott der Elenden und derer, die an den Boden gedrückt sind. Herr, erbarme dich unserer. Amen.